Und das war die Zeit, als die Babylonier, also das hatten wir ja soeben mal auf der Folie gehabt, dass erst der Ninive zerstört worden ist, 612, und dann auch das Assyrische Reich untergegangen ist, durch das babylonische Weltreich abgelöst worden ist. Und jetzt kamen eben die Babylonier und haben auch Juda quasi in die 70-jährige Gefangenschaft geführt. Das war die geschichtliche Situation. Und wir befinden uns genau davor, vor dieser Wegführung, vor dieser Gefangennahme Judas, wie sie dann nach Babylon verschleppt worden sind. Das ist die Zeit, in der Habakuk diese Prophezeiung ausspricht und dieses Zwiegespräch mit Gott führt. Und das auch aus besonderem Grund, denn der Habakuk hatte eben diese Untreue im Volk gesehen und wollte Gott anflehen, dass er doch ein Werk der Erweckung tut und dass das Volk eben nicht gerichtet oder verschleppt werden musste. So, also das war die Wirkungszeit des Propheten 606, 604 vor Christus. Der Empfänger, das kann eigentlich nur das Südreich sein, weil das Nordreich war bereits 722 nach Assyrien verschleppt worden. Geschichtlicher Hintergrund ist, kann man so ein bisschen daraus sehen, was wir in Vers 3 haben. Und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir, und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Und das Gesetz ist kraftlos und das Recht kommt nicht hervor. Und wenn es hervorkommt, dann kommt es verdreht hervor. Also das war die Zeit von Krisen und von Korruptionen, von Unterdrückung und von Verwüstung steht hier. Es sollte eigentlich in der Blüte stehen, aber hier heißt es von Verwüstung. Das war die Situation, in der sich Habakuk befand. Und das hat seine Seele tief getroffen und hat gesagt: Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Also das ist so der Hintergrund dieser Geschichte, dass sich da ein Mann wirklich um das Wohl des Volkes kümmert. Und das ist auch wirklich etwas, was wir mitnehmen sollten in unseren Alltag, dass wir nicht nur unseren kleinen Bereich sehen, sondern dass wir auch einen Blick dafür entwickeln, für das Große und Ganze. In welchem Zustand ist das Volk Gottes im Allgemeinen? Ja, stimmt.
Übersetzen
Ist,
können.
ja.
Wenn wir jemand also mit Gott ringt, hat
Genau,
er den Weg.
genau.
Ist das
Es steht auch in den Unterlagen, glaube ich. Genau, das haben auch manche vorgeschlagen, dass das Ringen bedeuten kann. Was auch einen schönen Sinn ergibt, weil er eben mit Gott gerungen hat. Genau. Gut, also das ist mal so der geschichtliche Hintergrund des Ganzen. Und wir wollen jetzt auch uns wieder aufmachen, um dass wir eben das genauso vorgehen, wie wir das auch in den vergangenen Jahren mal gezeigt haben. Das war eigentlich die Frage, die ich mir noch für euch notiert hatte. Wir hatten das in den vergangenen Einheiten, dass wir von drei Scheinwerfern gehört haben, die man auf die alttestamentlichen Schriften und vor allen Dingen auch auf die Propheten hinstrahlen lassen kann. Weiß die noch jemand, diese drei Scheinwerfer? Das war auch Bestandteil der Prüfung. Ja. Du fängst von hinten an, okay. Ja. Aber immerhin, hast du
Das hat
einen
er mir noch gefehlt.
Scheinwerfer? Bitte?
Das hat er mir nach Prüfung gefehlt.
Also. Okay. Kriegen wir noch einen zusammen? Also vielleicht helfe ich euch mal, wie können wir uns ein Bibelbuch erschließen? Was ist wichtig, um uns ein Bibelbuch zu erschließen? Wie soll ich da vorgehen?
Die historische Bedeutung, also die sie im Kontext hatte, die in der Habakuk gelebt hat, dann vielleicht noch die prophetische Bedeutung im Hinblick auf das, was noch passieren wird, oder im Hinblick auf den Jesus oder
Genau.
sowas und dann halt Ende.
Genau. Dann die persönliche, die praktische Anwendung, so haben wir das genannt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sofort bei der praktischen Anwendung sind. Ja? Ihr merkt ja auch an meinen Beiträgen, dass ich schon versuche, euch praktische Hinweise fürs Glaubensleben zu geben. Aber ich versuche auch immer erst euch den geschichtlichen Zusammenhang zu zeigen, dass ihr genau merkt, in welcher Situation waren diese Leute da, und dann kann man auch die praktische Anwendung verstehen. Dann klingt das auch nicht mehr weit hergeholt, sondern dann merken wir, ach, die waren ja in ähnlichen Umständen. Und so ist es immer gut, dass wir zuerst uns den historischen Bericht genau anschauen, uns den versuchen zu erschließen, Parallelstellen suchen und so weiter aus dieser Zeit, das verstehen, wie haben die Leute damals getickt, und dann diese prophetische Sichtweise suchen, was ist Prophetie, was hat sich erfüllt. Das mit dem Chaldäer zum Beispiel, das hat sich buchstäblich erfüllt. Aber was hat das vielleicht noch für die Zukunft für eine prophetische Bedeutung? Da werden wir gleich auch noch zu kommen, dass es auch noch etwas Zukünftiges in sich schickt. Und erst dann, wenn wir das abgearbeitet haben, dann kommen wir zu der praktischen Anwendung, wo wir uns überlegen können, was hat das dann am Ende mit meinem Leben zu tun. Die Karte, die kennen wir jetzt schon, da gehe ich drüber weg, das kennen wir auch schon. Ne? Wir sind jetzt hier hinten ganz am Ende angelangt, ja, kurz vor der babylonischen Gefangenschaft, und da haben wir diese Zeitskala. Und da merkt ihr auch, vielleicht ist euch das noch gar nicht ganz bewusst geworden, aber das ist genau die Chronologie. Ne? Hosea bis Nahum, assyrische Zeit. Und dann kommt, genau wie die Chronologie ist, Habakuk und Zephania. Und nach Zephania kommt Haggai, Zacharia, Malachi. Also es ist wahrscheinlich, man ist sich hier bei Obadja und Joel nicht ganz sicher, ob in welche Zeit die wirklich kommen. Aber möglicherweise zeigt dieser Zusammenhang an, dass die sind nicht komplett chronologisch. Man kann nicht sagen, dass die komplett chronologisch sind, aber wenn man die in diese drei Bereiche einteilt, dann entsteht hier eben, dass diese sechs Propheten in diese Zeit fallen, auch wenn sie nicht in sich nicht chronologisch sind, dass diese zwei in die babylonische Zeit und diese drei dann in die nachexilische Zeit. Aber das heißt nicht, dass die in sich dann wieder chronologisch sind. So, dann kommen wir zur Gliederung des Propheten. Das gefiel mir am besten. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Bruder, der hat drei Vorträge über den Propheten Habakuk gehalten, und das habe ich mir gemerkt. Die Einteilung fand ich sehr sinnig, weil man sie sich gut merken kann. Wir haben es eben immer mit einem Propheten zu tun. Wir haben den fragenden Propheten. Wir haben in dem ersten Kapitel, wenn ihr mal eure Augen drauf werft, in Vers 2, wie lange? In Vers 3, warum? Und dann in Vers 12, bist du nicht? Und in, also auch eine Frage. Und dann in Vers 13, warum schaust du? Auch wieder eine Frage. Und am Ende ist auch nochmal ein Fragezeichen, Vers 17. Also das ist der fragende Prophet. Er kommt mit seinen Fragen zu Gott. Er stellt diese Warum-Frage, wie gesagt, in 2 bis 4. Dann die Antwort 5 bis 11. Und die zweite Warum-Frage in 12 bis 17. In Kapitel 2 kommen wir dann zu dem glaubenden Propheten, und dort finden wir auch die Antwort auf die Klage aus dem ersten Kapitel noch. Und dann der dritte Teil ist dann der frohlockende Prophet. Das habe ich jetzt genommen, weil der Ausdruck in Vers 18 heißt, ich aber will den Herrn in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Da ist ein Prophet, der sich freut, der jubelt, der voller Dankbarkeit und Freude ist. Das finde ich sehr schön bei dem Propheten, dass wir im ersten Teil sehen, also in dem ersten Kapitel sehen, wie er seine ganzen Sorgen auf Gott wirft, dass er im zweiten Kapitel auf seine Warte steigt und auf die Antwort Gottes wartet und im Kapitel 3 völlige Ruhe bekommt für seine Umstände und sein Leben, dass er völlig im Frieden ist mit Gott. Und das ist genau das, was uns auch im Philipperbrief gesagt wird, lasst alle eure Anliegen vor Gott kund werden. Und am Ende heißt es, und der Gott des Friedens wird in eure Sinne beherrschen oder so. Bitte?
Bewahren,
ja. Also das ist genau das, was hier der Prophet Habakuk erlebt. Er wirft alle seine Sorge auf den Herrn, und er kommt zum völligen Frieden vor Gott und kann ruhen in seinem Gott. Es heißt sogar in Kapitel 3, Vers 16. Das ist immer ein schöner Vers, 3, Vers 16. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Also er kommt da wirklich zur Ruhe. Okay, also das ist so die Einteilung. Wir haben den Propheten Habakuk, der wird zitiert in dem Neuen Testament an 4 verschiedenen Stellen. Das ist auch sehr interessant, wie der zitiert wird, weil immer in 3 Stellen wird der 4. Vers. Wie heißt der 4. Vers? Ohne zu gucken. Wer? Ja, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ja, das ist der Zentralvers im 2. Kapitel, deswegen auch der glaubende Prophet, das 2. Kapitel. Und das ist sehr interessant, dass Paulus diesen Vers 3-mal im Neuen Testament auch erwähnt. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Man hat das auch manchmal den Kuckucksruf genannt. Kennt ihr das? Den Kuckucksruf im Neuen Testament? Ja, also Kuckuck, ne, Habakuk, ne, das kommt von dem Namen Habakuk und der Ruf ist eben, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. 3-mal sagt Paulus, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. An die Galater, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. An die Hebräer, der Gerechte wird durch Glauben leben. Also der Kuckucksruf im Neuen Testament, der aus dem Alten kommt. Ja. So, also das ist die, wie das zitiert wird. Und dann habe ich noch eine schöne Zusammenfassung des Buches. Habakuks Buch beginnt mit einer Frage an Gott. Und es endet mit einem Bekenntnis. Angst wird zur Anbetung, Furcht zu Vertrauen. Entsetzen wandelt sich in getroste Erwartung, Hinhaltung in Hoffnung. Leid löst sich auf in Liebe. Das habe ich aus dem Kommentar aus dem Hensler Verlag. So, also Habakuk, Besonderheiten. Wir haben hier nicht viel ist von ihm bekannt, außer dass er eben dieses Buch geschrieben hat. Das kennen wir noch bei wem? Haben wir auch gehabt? Bei Obadja und Joel. Genau, da finden wir auch keine weiteren Angaben im Alten Testament. Dann habe ich auch schon gesagt, was die Besonderheit ist, dass normalerweise die Regel ist, dass Gott zu den Menschen redet oder Propheten sprechen in der Regel von Gott zu den Menschen. Gott spricht zu seinem Volk durch die Propheten. Der Prophet Habakuk spricht aber als Mensch zu Gott. Er spricht mit Gott über das Volk. Habakuk tritt für die Nöte des Volkes Gottes ein. Das ist wirklich eine Besonderheit, so wie es auch bei dem Propheten Jona haben wir das gesehen, dass er auch nicht eine Botschaft an das Volk Israel an sich ist, sondern dass sein Leben die Botschaft war. Hier sehen wir, dass das Zwiegespräch, wir sehr viel aus diesem Zwiegespräch mit Gott lernen können. Bei Jona war sein Leben die Botschaft. Und normalerweise hat eben der Prophet ein Wort von Gott, was er ans Volk weitergibt. Dann haben wir gerade die Besonderheit gehabt, dass 3-mal das im Neuen Testament vorkommt, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und dann gibt es vielleicht noch eine Fußnote, dass es ein kleiner Beduinenjunge 1947 da diese Qumran-Höhlen entdeckt hat. Und da hat man dann auch einen Kommentar über den Propheten Habakuk gefunden, allerdings nur über die ersten 2 Kapitel, wirklich Vers für Vers Kommentar. Und da stellte sich, also es geht zurück aufs 1. Jahrhundert vor Christus, dieser Fund. Und interessant war, dass wir wirklich diesen Text heute in Händen halten, der auch schon im 1. Jahrhundert vor Christus bekannt war. Also so viel zur Genauigkeit auch der Überlieferung der Bibel. Interessant war auch, dass dieser Kommentar wohl eine Anwendung macht auf die damalige Zeit, also 100 vor Christus. Das ist auch interessant, weil wir heute auch Anwendungen machen aus diesem Kommentar, aber eben für unsere Zeit. Also das kannte man auch schon damals. So, jetzt kommen wir zum ersten Kapitel und zum ersten Vers. Habakuk schaut eben diese Vision. Das ist auch nicht bei allen Propheten so, dass sie etwas geschaut haben, sondern viele hören einfach auch nur ein Wort von Gott, aber Habakuk hat auch etwas gesehen. Also er hat nicht nur das Gespräch mit Gott, sondern er sieht auch was. Also das, was Gott ihm sagt über den Chaldäer, das hat er in einem Gesicht geschaut. Und das, was wir in Kapitel 2 ab Vers 5 sehen, das ist das Gericht an die Chaldäer. Das ist auch etwas, was er in einer Vision geschaut hat. Also das sind zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt gerade aufgefallen ist. Einmal habe ich gesagt, bei dem Chaldäer, also das, die Antwort im Kapitel 1 von Vers 5 bis 11, das ist ja die Antwort von Gott an Habakuk. Und da geht es aber um das Gericht an Israel. Und das hat er geschaut. So, und das zweite Kapitel hat auch ab Vers 5 bis zum Ende, da wird auch von Gericht geschrieben, aber nicht an Israel, sondern an die Chaldäer. Also das sind die beiden Dinge, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Dann haben wir gerade schon gesehen, dass Habakuk große Fragen an Gott hat. Die Frage des, wie lange? Ich habe gerufen und du hörst nicht. Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Also das sind in diesem Buch Dinge, die für uns auch existenziell sind. Das ist, jeder von uns hat irgendwann mal in seinem Leben die Phase, wo er diese Warum-Fragen an Gott stellt oder diese Wie-lange-noch-Fragen an Gott stellt. Und die sind für jeden, der im Glauben lebt, existenziell eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und das erste Buch der Bibel, was ist das erste Buch der Bibel? Fangfrage? Gut. Das erste Buch der Bibel ist wahrscheinlich Hiob. Das ist das älteste Buch der Bibel. Und in diesem Buch wird gerade diese Frage beantwortet, warum? Warum lässt Gott etwas zu? Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott, wie in dem Fall, Ungerechtigkeit zu? Warum Gott? Das sind die Fragen, die großen Fragen, die auch uns manchmal sehr plagen. Und es gibt auch viele, die daran gescheitert sind. Ich habe hier mal den Charles Darwin aufgeschrieben, der ja der Begründer der Evolutionstheorie ist, der es nicht erfunden hat, aber der es letztendlich dann begründet hat und dass es so ist. Da heißt es, wenn ich den gestirnten Himmel anschaue, kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Aber wenn ich dann an die Ungerechtigkeit der Welt denke, geht das wieder von mir weg. Also dieser Mann ist wahrscheinlich an dieser Frage gescheitert, an dieser Frage, warum lässt Gott das zu? Wenn Gott doch so ein mächtiger Gott ist, warum lässt er das ganze Unrecht hier auf dieser Erde zu? Das ist sehr existenziell und deswegen hat das auch alles mit unserem Leben direkt etwas zu tun. Auch wir kommen mit unseren Fragen zu Gott. Und es ist gut, dass er zu Gott kommt. Wisst ihr, wo gehen wir mit unseren Fragen hin? Wenn wir eine Frage haben, ach ja, dann kenne ich den und den Bruder, dann muss ich den mal fragen. Ja? Oder wenn ich das und das Problem habe, dann muss ich mich mal mit dem und dem besprechen. Mal gucken, was der davon hält. Kann man ja auch alles machen, aber unsere Fragen sollen wir zuerst mal zu Gott bringen. Das Schöne ist hier, dass er sein Volk, was so in Streit war und mit Gewalttat und Ungerechtigkeit lebte, er hat das nicht mit seinen Brüdern besprochen, mit seinen Glaubensgenossen besprochen, sondern er hat das mit Gott besprochen. Wenn wir Probleme haben, mit wem besprechen wir diese Nöte? Besprechen wir die wirklich auch mit Gott? Wo gehen wir? Was ist unsere erste Anlaufstelle bei Problemen? Ich kenne das aus meinem Leben, da ist ein Problem in der Versammlung und man ist richtig aufgewühlt und man geht nach Hause, ich nehme Telefonhörer und ich rufe erstmal meinen Freund an und ich weiß, was ich heute erlebt habe. So hat Habakuk das nicht gemacht. Ja? Wir sollten zuerst mal unsere Not zu Gott bringen und ihm das kund werden lassen und nicht zuerst zu anderen Leuten rennen und uns da irgendeine Bestätigung holen oder sowas. Also eine ganz praktische Belehrung auch für unser Leben. Vers 3 heißt es, und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Also da ist es so, dass der Habakuk, der wünschte sich nichts lieber, als dass die Landschaften blühten, dass die Herzen blühten, dass wirklich ein frommes Leben dort geführt würde. Und er sieht, alles liegt am Boden. Es ist statt Blühen, Aufblühen ist Verwüstung. Er wollte Frieden haben und es war Gewalttat. Er wollte Eintracht haben und es war Streit und Hader da. Und das ist etwas, was ihn zutiefst bekümmert hat. Und das sollte auch in unserem Leben so sein, dass uns das zutiefst bekümmert, wenn diese Dinge unter Gläubigen vorhanden sind. Denn das zeigt letztendlich nur, dass wir noch fleischlich sind, dass wir im Fleisch leben. Gemeinden, die seit Jahren nur Streitereien haben, kann man sagen, das ist eine fleischliche Versammlung. Das müssen wir uns mal ganz ernst sagen. Wir müssen versuchen, diesen Streit, diesen Hader heißt hier eigentlich auch Zwietracht. Ja? Das ist das Gegenteil von Eintracht, von Einmütigkeit. Und das ist so wichtig auch für uns, dass wir das danach streben. Und Habakuk sehnte sich danach, dass Eintracht herrscht und Frieden herrscht und ein Aufblühen da ist. Und in Jakobus heißt es, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Ja, wenn Kriege und Streitigkeiten unter uns sind, ja, dann kommt das aus unseren Begierden. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und zu den Korinthern sagt Paulus, denn ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das ist das, was Gottes Wort uns dazu sagt. Ja, Streitereien unter uns sind, dann ist unser Fleisch aktiv und dann sollten wir dagegen etwas unternehmen. Das heißt natürlich, dass wir uns unter das Wort Gottes beugen müssen. Dann, wenn Streit da ist und keine Einmütigkeit da ist, dann müssen wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, was sagt dein Wort wirklich? Wir müssen uns auf der Basis des Wortes Gottes wieder treffen und sagen, was sagt das Wort Gottes konkret zu dieser und jener Situation? Und das ist etwas, was sehr wichtig für unsere Gemeinden ist. Und sonst passiert nämlich Folgendes. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Also das Gesetz wird kraftlos. Wenn Kriege, Streit und Hader und was haben wir hier noch gehabt, Gewalttat unter uns ist, dann wird das Gesetz, denn das Wort Gottes wird dadurch kraftlos in unserer Mitte. Es kann nicht mehr das auswirken, wozu es eigentlich gesandt worden ist. Und das Traurige an der Sache ist, dass das Gesetz da ist, aber kraftlos ist. Das ist eigentlich das Schlimme. Es gibt viele Menschen, die haben gar kein Gesetz gehabt. Ja, die stehen auch nicht unter der Verantwortung. Aber das Wort Gottes zu kennen und nicht die Kraft daraus zu schöpfen, das ist das Schlimme, was damals hier geschah. Dass etwas Gutes zu haben, etwas zu haben, was heilig, gerecht und gut ist, das ist das Gesetz nach Römer 7. Heilig, gerecht und gut, etwas zu haben, aber es kraftlos zu haben. Dass es keine Kraft entwickeln kann. Das Wort Gottes kann seine Kraft nicht entwickeln. Das ist das, was hier gemeint ist. Darum kommt, oder es kommt verdreht hervor. Das ist auch etwas, was in unseren Tagen, was hat die Theologie nicht alles verdreht? Wo ungläubige Theologen das Wort Gottes so lange gebogen haben, bis es genau das Gegenteil sagt von dem, was da steht. Und das ist in unserer Zeit, kann man das, nehmt nur diese Frage, die ja jetzt wieder neu aufkommt, ne, dürfen Frauen in der Gemeinde was sagen oder nicht sagen und so weiter, ist jetzt von einem bekannten Bruder auch ein Buch geschrieben worden. Das hat auch noch die Aussage, sollten Schwestern schweigen? Das hört sich fast so an. Sollte man wirklich gesagt haben? Es steht in Gottes Wort ganz eindeutig, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, sollen die Schwestern schweigen in den Gemeinden. Das ist eigentlich nicht so schwer. Und jetzt fangen Theologen und auch Bibellehrer an und drehen an diesem Vers so lange rum, bis er genau das Gegenteil aussagt. Auf einmal dürfen die Frauen fast alles tun in der Gemeinde, nur nicht lehren. Da verdreht man das Wort Gottes. Darum kommt das Wort Gottes verdreht hervor. Damals war das so, dass das Wort Gottes auch verdreht hervorkommt. Das Gesetz war da, das Wort Gottes war da, aber alles, was hervorkam, war einfach irgendwie verdreht. Und uns ist leider in unserer Zeit die Einfalt gegenüber dem Christus abhanden gekommen. Einfältig einfach das anzunehmen, was im Wort Gottes steht. Sich nicht von dem Zeitgeist treiben zu lassen. Warum kommt diese Frage mit der Frau, was sie darf und nicht darf, gerade heute auf? Gerade in dem Zeitalter, wo der Geist, nicht der Geist Gottes, der Zeitgeist uns dem Feminismus ganz groß macht, das Gender Mainstream ganz groß macht, in dieser Zeit kommt diese Frage auf. Und jetzt sollte auf einmal das, was 2000 Jahre lang überhaupt gar keine Frage sein, ist auf einmal, haben wir immer falsch gesehen. Ja? Und dann müsst ihr euch die Argumente angucken und die sind überhaupt nicht befriedigend. Das sind Argumente, die sehr schwach sind. Und das ist dramatisch. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel gewesen, ja. Aber das gibt es ja in vielen Bereichen, dass das Wort Gottes dann nicht mehr das aussagen darf, was es eigentlich sagt. Also das ist genau unsere Zeit. Und in dieser Zeit lebte dieser Habakuk, wo er einfach darunter litt, dass keiner mehr auf das Wort Gottes achtete, dass man jeder machte im Prinzip, was er selber wollte. Und das ist dramatisch. Und das hatte der Habakuk zutiefst empfunden und hat gesagt, Gott, das kann nicht sein, dass du das zulässt. Und unsere Frage ist vielleicht auch manchmal, Gott, wieso lässt du das alles zu in unseren Gemeinden? Warum haben wir so wenig Kraft? Warum ist das Wort Gottes nicht mehr in Kraft unter uns? Also wir haben das Wort Gottes, aber wir tun es nicht mehr. Das ist das große Dilemma. Und Jakobus sagt, dann betrügen wir uns selber. In Versen 5 bis 11 haben wir dann jetzt die Antwort. Also der Habakuk hat wirklich eine große Not im Blick auf das Volk Gottes und sagt, Gott, wie kannst du das denn zulassen? Das verstehe ich nicht, du hörst nicht. Und dann kommt die Antwort und Gott sagt, ja, ich habe eine Antwort. Aber das war eine Antwort, die der Habakuk überhaupt nicht gerne hören wollte. Er wollte Erweckung in Israel haben. Und Gott sagt, es kommt Gericht. Ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es euch erzählt würde. Also letztendlich sagt Gott, ich wirke. Hinter dem, was jetzt kommen wird, auch die babylonische Gefangenschaft, sagt Gott, ich wirke. Gott hat dieses Gericht zugelassen. Er hat den Babylonier letztendlich geschickt. Wie heißt es denn? Siehe, ich erwecke den Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk. Die Babylonier ahnten überhaupt nichts davon, dass sie nur die Zuchtrute in Gottes Hand sind. Sie dachten, sie wären hier die Mächtigen und die Großen und die Könige. Aber Gott hat den Chaldäer erweckt. Er hat ein Werk gewirkt in diesen Tagen von Habakuk. Und wo man sagt, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählen würde. Das ist wie mit dem Kaiser Augustus, der gesagt hat, wir müssen mal das Volk zählen und dann genau zur richtigen Zeit wurde genau das benutzt, damit der Herr Jesus in Bethlehem geboren wird und sich die Prophezeiung aus Micha erfüllen konnte. Dass nämlich der Messias in Bethlehem geboren wurde. Gott hat einfach diesen starken Augustus benutzt, um es so zu wirken und so zu lenken, wie er es in seinen Wegen für gut befunden hat. Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche, lesen wir auch mal in den Sprüchen. Aber schön für uns ist zu sehen, ich wirke. Gott steht letztendlich dahinter. Und ich habe hier geschrieben, hinter allem steht letztendlich die gütige Hand Gottes. Gott will ja nicht richten, er hat keine Freude am Gericht, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Sondern Gott möchte sein Volk züchtigen, damit es zu Einsicht kommt. Letztendlich steht die Güte Gottes dahinter. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr oder zur Buße bringen möchte? Römer 2. Es ist also nicht nur einfach Schicksal oder Zufall, sondern es ist, weil Gott dahinter steht. Ja, dann finden wir in den Versen ab Vers 6 oder 7 folgend dann auch die ganzen tierischen Instinkte dieser Chaldäer. Die waren auch nicht viel besser als die Assyrer, wovon wir heute Morgen gehört haben. Hier werden Leoparden erwähnt, Wölfe erwähnt, Adler, die zu ihrem Fraß eilen. So war der Chaldäer. Also das letztendlich, man hat es da den Eindruck, dass man nicht mehr mit Menschen zu tun hat, sondern mit Tieren. Und wer erinnert sich daran, wo es nochmal so eine Szene gab, wo eigentlich so diese tierischen Instinkte des Menschen zur Geltung kamen? Wer hat eine Idee?
Daniel.
Das Gesicht mit den vier Tieren.
Einstimmen sein andere.
Ja. Stimmt. Ja, gut. Ich denke aber noch an eine andere Stelle. Bitte? Psalm 22, ja. Viele Stiere haben mich umgeben, gewaltige Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein reißender und brüllender Löwe. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Von der Gewalt des Hundes werde ich gerettet. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Also auch als der Jesus am Kreuz war, haben die tierischen Instinkte der Menschen durchgeschlagen. Und der Herr Jesus musste dann sogar sagen, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Das war unser Herr. Ja, und dann haben wir in Vers 11 diesen Satz, diese seine Kraft ist sein Gott. Also dieser Chaldäer, der vertraute nur auf sich selbst, ja, der hatte keinen Gott über sich oder anerkannte keinen Gott, der ihm Kraft geben wollte über sich. Er hatte natürlich Götzen, aber keine, die ihm Kraft ging. Er war sich selbst genug. Das war der Chaldäer. Und die Frage an uns an der Stelle ist, woher beziehen wir unsere Kraft? Der Babylonier und auch Menschen dieser Welt, muss man ganz klar sagen, und manchmal auch wir Christen, ja, wir meinen, wir haben genug Kraft, ja, wir schaffen das schon. Ja. Und die Frage auch an uns ist, worauf vertrauen wir denn? Worauf vertrauen wir? Auf unsere eigene Kraft, wenn wir das Studium machen, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir irgendwo etwas tun, machen wir das in eigener Kraft oder machen wir nur das Traktate verteilen in der Kraft des Herrn, da beten wir dann davor, ja? Oder brauchen wir auch nicht unsere Kraft für alles, was wir täglich tun, oder vertrauen wir da nicht auch oft auf uns selbst? Das ist doch die Frage, ja? Der Babylonier, von dem heißt es in Daniel 4, ist das nicht das große Babylon, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Das ist wirklich ein, wenn wir brauchbare Werkzeuge für den Herrn Jesus sein wollen in unserer Zeit, dann müssen wir die Kraft von dem Herrn erbitten. Und dann müssen wir uns wirklich tief bewusst sein, dass wir nichts sind. Außer mir könnt ihr nichts tun. Wir müssen einmal dahin gekommen sein in unserem Leben, dass unser Fleisch nichts nützt. Dass das Fleisch, das in uns wohnt, nichts ist. Dass wenn wir das nicht, bevor wir überhaupt einen Dienst für den Herrn tun können, müssen wir dahin gekommen sein. Sonst wird der Herr niemals Segen auf diesen Dienst tun. Dass wir zutiefst erkannt haben, dass in uns, dass es in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt, nichts. Wenn Gott uns sieht als Menschen, wie wir von Natur aus sind, dann sagt der Tod in Sünden und Vergehung. Tod. Damit kannst du nichts anfangen. Mit dem Toten, den kannst du so lange treten, da bewegt sich nichts mehr. Gar nichts, der ist tot. Und das sind wir. Wir waren kraftlos. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für uns gestorben. Römer 5, Vers 6. Das müssen wir ganz tief in unser Herz fassen. Wenn der Apostel Paulus seinen Dorn für das Fleisch loswerden wollte, dann hat er dreimal zu Gott gebetet, um diesen Dorn fürs Fleisch loszuwerden. Und er hat ihn nicht losgeworden. Er hat aber etwas von Gott gesagt bekommen. Meine Gnade genügt dir. Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und wenn wir irgendetwas tun, wie Gideon damals, der die Midianiter schlug, der sagte, ich bin so schwach, ich bin das Ärmste, ich bin das Kleinste und Gott, du kannst mich gar nicht gebrauchen. Und Gott sagt, du bist ein tapferer Held, dich kann ich gebrauchen. Und dann zeigt er ihm, dass du hier, da hast du 300.000 Leute. Und dann sagt er, ja, pass mal auf, 300.000 ist viel zu viel. Zack, waren es 30.000 Leute. Zack, waren es nur noch 300 Leute. Und dann musste er mit 300 Leuten gegen die Midianiter kämpfen. Also erstmal hat er gelernt, schwach zu sein, und solche Leute kann Gott dann gebrauchen, dass sie in Kraft etwas tun. Oder denken wir an den Propheten Daniel, das können wir vielleicht mal aufschlagen, Daniel Kapitel 10, Daniel Kapitel 10, Abvers 16. Und siehe, einer, den Menschenkindern gleich, berührte meine Lippen, und ich tat meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, das ist der Daniel. Mein Herr, wegen des Gesichts überfielen mich die Wehen, und ich habe keine Kraft behalten. Und ich vermag ein, und wie vermag ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn zu reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir, und kein Odem ist in mir übrig. Da rührte mich wieder einer an, von Aussehen wie ein Mensch, und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede dir, sei stark, ja, sei stark. Und dann sagt Daniel: Und als er mit mir redete, da fühlte ich mich gestärkt. Da sprach: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Also auch da finden wir wieder diesen Zusammenhang, dass erstmal der Daniel ganz schwach werden musste, um dann von Gott gestärkt gehen zu können und das zu sagen, was Gott ihm aufgetragen hatte. Also ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns mal hinterfragen können: Vertrauen wir auf unsere eigene Kraft, oder sagen wir wirklich vor jedem Dienst, den wir tun, dass der Herr auch in all unserer Beschränktheit. Wisst ihr, ich habe mit dem Eddie auch auf dem Weg hierher, haben wir ein bisschen auch uns unterhalten. Und wir lesen manchmal Biografien und denken dann: Ach, so musst du auch sein und das willst du jetzt auch machen und das, ach ja, das ist ja gut. Und dann merkt man eigentlich an sich, man hat so viele Beschränkungen, man ist kein Jim Elliot, man ist kein Hudson Taylor. Ja, das kann uns jetzt entmutigen. Ja, aber Gott möchte gar nicht, dass du ein Jim Elliot bist. Ja, der Herr möchte, dass du ein Heiko bist oder ein Philipp bist oder eine Janina bist oder eine Maren bist oder eine Maike bist. Das will Gott. Du sollst der sein, Gott kann dich so mit all deinen Beschränkungen, kann er dich gebrauchen. Und das ist wunderbar. Gott kann eben in dem Schwachen mächtig sein. Und wir müssen nicht das sein, was ein anderer ist, weil uns das so gut gefällt oder weil das ja so toll ist. Ja, wir sind es aber nicht. Und dann wirst du nur frustriert. Aber Gott möchte das, wenn du auch ganz schwach bist und deine Schwachheit fühlst, dann brauchst du dich nicht verstecken, dann kann er dich trotzdem gebrauchen in dem, was du letztendlich bist. Und das ist eine große Ermutigung, auch sollte es zumindest sein für uns. Jetzt kommt der Vers 12 und Habakuk akzeptiert die Regierungswege Gottes. Das ist sehr erstaunlich, weil es kommt jetzt doch eine Klage, die der Habakuk vorbringt, aber er akzeptiert die Wege Gottes. Er sagt: Bist du nicht von alters her Herr, mein Gott, mein Heiliger? Er hatte eine ganz persönliche Beziehung: Mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du es gesetzt und O Fels, zur Züchtigung es bestellt. Wir werden nicht sterben. Luther sagt: Lass uns nicht sterben. Also Habakuk war sich überzeugt, ja, Israel wird gerichtet werden, ja, aber es ist nur zur Züchtigung. Israel soll nicht untergehen, soll nicht vernichtet werden, sondern Israel würde am Ende doch gerettet werden. In Kapitel 2, Vers 14 haben wir diesen schönen Vers: Denn die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Dahin sollte Habakuk geführt werden, zu erkennen, dass der Chaldäer gerichtet werden würde, aber dass Israel eine Hoffnung haben würde. Und Israel würde nicht untergehen, bis nicht auch die Himmelskörper nicht mehr am Horizont oder am Firmament gesehen werden. So finden wir es in Jeremia 31. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht bei Tag, die Ordnung des Mondes und die Sterne zum Licht bei Nacht. Wenn diese Ordnung vor meinem Angesicht weichen werden, spricht der Herr, so soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht. Also wenn das mal passiert, wenn diese Ordnung mal am Himmelszelt nicht mehr da sind, dann könnte es sein, dass die Nachkommenschaft Israels auch ein Ende findet. So spricht der Herr: Wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, was hat man nicht heute alles erforscht, aber man ist noch lange nicht am Ende, So will auch ich alle Nachkommen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Israel hat eine Zukunft. Und dann kommen die Verse, warum schweigt Gott? Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, um Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu? Warum schweigst du, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Jetzt könnte man eigentlich den Rest der Zeit bis 5 Uhr damit verbringen, uns anzugucken, warum Gott manchmal schweigt. Das ist eine, ich durfte jetzt den Propheten Habakuk an 3 Abenden betrachten, da kann man natürlich viel detailliert auf manche Einzelheiten eingehen. Und das ist sehr, sehr schön, auch für unser Glaubensleben, sich damit auseinanderzusetzen, warum Gott manchmal schweigt. Weil das hat jeder von uns schon erlebt und es gibt verschiedene Gründe. Ich will die nur kurz skizzieren. Einmal, vielleicht hat Gott schon längst geredet. Du sagst vielleicht, ja, soll ich den und den heiraten? Und du kriegst keine Antwort. Aber vielleicht bist du noch im Studium, du kannst eine Familie überhaupt nicht ernähren und so weiter. Und Gott hat längst in den Sprüchen gesagt, dass du erstmal draußen dein Feld bestellen sollst und dann, dass du dann danach das Haus bauen sollst. Das ist ein Grundsatz in Gottes Wort. So, und wenn du keine Antwort erhältst, dann kann das daran liegen, dass Gott längst geredet hat. Oder du denkst dir, ach ja, ich habe jetzt keinen so einen guten Ehepartner gekriegt und vielleicht könnte man sich ja mal scheiden lassen oder sowas. Ja, und dann biegt man das Wort Gottes rechts rum und links rum, um irgendwie zu finden, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit kommt, aus der Nummer wieder rauszukommen. Und Gottes Wort hat längst geredet. Du wirst von Gott nichts hören. Ja? Das kann das eine sein. Manchmal ist das Schweigen auch, kann Schweigen auch die Sprache Gottes sein. Wann hat Gott mal geschwiegen und hat damit geantwortet? Ihr kennt mich noch nicht. In der Regel bin ich auf das Video in der Sonntagsschule. Meistens komme ich auf den Herrn Jesus zu sprechen. Der am Kreuz von Golgatha gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rufe des Tages und ich rufe des Nachts und du antwortest nicht. Und dann geht es weiter, doch du bist heilig. Wegen der Heiligkeit Gottes, das war die Antwort, die auf das Schweigen am Kreuz gefunden werden muss. Dann haben wir verschiedene Stellen, das könnt ihr euch dann zu Hause mal durchlesen, warum Gott manchmal nicht hört. Manchmal ist es so, dass wir gar nicht erst beten. Wir denken, naja, wir müssten eigentlich mal beten dafür, ja, und tun es aber nicht. Ja? Jakobus 4, Vers 2, ihr aber habt nichts, weil ihr nicht bittet. Manchmal hindern uns bestimmte Sünden, dass die Sünden eine Scheidung gemacht haben zwischen uns und Gott. Und dann heißt es, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Dann kann es sein, dass es zerbrochene Beziehungen gibt in unserem Leben, wo wir nicht vor das Angesicht Gottes treten sollten. Wenn einer eine Gabe bringen sollte, dann sollte er seine Sachen mit seinem Bruder in Ordnung bringen, sollte die Gabe liegen lassen und dann später wiederkommen, wenn alles in Ordnung ist. Ja? Also wenn wir vor Gott hintreten, dann sollten wir uns überlegen, habe ich eigentlich meine Beziehung mit meinen Mitmenschen von meiner Seite aus im grünen Bereich? Oder wenn wir einfach nur beten, weil wir Spaß daran haben und das nur aus unserer Belustigung heraus tun. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Oder wir verstopfen einfach mal unser Herz vor den Armen, vor dem Schrei des Armen. Wer sein Ohr verstopft vor dem Schrei des Geringen, auch er wird rufen und nicht erhört werden. Also das sind mal so ein paar Hinweise, die ihr für euch noch ausarbeiten könnt, warum Gott manchmal nicht hört. Und dann kommt die Klage an Habakuk. Habakuk bereitet seine Klage nun vor Gott aus und sagt, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser gottlose Chaldäer jetzt das Israel, was jetzt so, die waren zwar unter Gewalt hat, ja, da war Verwüstung, ja, aber so ungerecht wie der Chaldäer war doch Israel auch nicht. Gott, das verstehe ich nicht. Das ist im Prinzip das Ende des ersten Kapitels und die Klage von Habakuk. Und dann kommt das zweite Kapitel und da finden wir, dass Habakuk auf die Antwort wartet, auf seine Klage, die er vor Gott ausgebreitet hat. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mir mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Er geht also auf seine Warte, auf seinen Wachturm. Also Warte bedeutet ja schon irgendwie warten. Ja? Und das ist etwas, was so schön ist bei Habakuk, weil das fällt uns auch manchmal schwer. Ja, wir leben in der Zeit von One-Click-Bestellung bei Amazon. Ja, zack, und am besten nur angekreuzt, nächster Werktag und so weiter. Wir können einfach nicht mehr warten. Wenn einer hinten an der Ampel steht, dann und ich habe so ein Auto, das geht immer aus, wenn man steht. Und das braucht immer ein bisschen, wenn das wieder anspringt. Ja? Und dann geht die Ampel auf grün und dann fangen die schon hinten an zu hupen. Ich habe das alles gesehen, aber so schnell ist das Auto einfach nicht. Ja? Und dann fangen die schon an zu hupen. In der Zeit leben wir. Und Ironside sagt dazu, es gibt nichts Schwereres für einen Menschen, als auf Gott zu warten. Die Ruhelosigkeit und Geschäftigkeit des Fleisches kann Verzögerung nicht ertragen, sondern sieht die Zeit des Wartens und Ausschauens als Verlust an. So ist der Mensch gestrickt, so sind wir auch gestrickt. Und das ist das Schöne bei Habakuk. Er wartet, er tritt auf seine Warte, er nimmt diese erhöhte Position ein und guckt sich die Sache mal aus der Perspektive Gottes an. Wisst ihr, wenn wir Probleme haben, dann müssen wir mal aus den Umständen rauskommen und dann müssen wir mal von oben uns die Sache angucken. Ist doch nicht von ungefähr, dass der Jesus auf einen Obersaal gestiegen ist, dass er da Gemeinschaft haben wollte mit seinen Jüngern. Es ist doch kein Zufall, dass die ersten Christen in einem Obersaal gewartet haben, bis der Heilige Geist kam, dass sie da gebetet haben. Wir brauchen einen Ort, wo wir erhoben sind, von über den Umständen sind und die Sache mal aus Gottes Perspektive sehen. Wir sehen die immer nur mit unserem begrenzten Blick und wenn wir nur auf der Erde so rumlaufen, dann haben wir einen gewissen Gesichtsreiz und fertig. Aber wenn du dich auf den Kölner Dom stellst, dann hast du alles im Blick und du siehst viel mehr. Und das ist die Perspektive, sich die von oben einmal anzusehen. Und zum Aufsteigen auf die Warte gehört auch ein bisschen Anstrengung. Wir müssen uns da auch ein wenig mal anstrengen. So, und jetzt kommen wir zu Vers 2, nämlich Gott antwortet darauf. Gott antwortete mir und da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Damit man es geläufig lesen könne. Das ist unsere Übersetzung. Im Englischen heißt es, damit jeder, der liest, läuft. Ja, das gibt zwei Möglichkeiten, wie man das übersetzen kann. Also das, was, ich finde beide sind einfach schön. Ja, also das, was jetzt kommt, sollte für jeden sein, der also in ähnlichen Umständen war wie Habakuk, das sollte man geläufig, also ganz allgemein lesen können. Das war für jeden, der diese Fragen auch hat, sollte das gelesen werden. Was hört er jetzt? Der Gerechte aber soll durch seinen Glauben leben. Das war diese Botschaft. Das ist für alle wichtig, die im Glauben stehen. Wir müssen durch Glauben leben. Wir können nicht sagen, wir glauben nur dann, wenn wir begreifen. Nein, Glauben ist nicht begreifen, sondern Glauben bedeutet Vertrauen. Wir können Gott nicht immer begreifen, aber wir können ihm vertrauen. Das ist der Punkt, um den es geht. Und es ist kein blindes Vertrauen, das werden wir gleich noch in Kapitel 3 dann sehen, dass Gott, wir einem Gott vertrauen, dem man nicht blind einfach vertraut. Aber das ist die Botschaft, die für jeden gültig ist, man sollte es geläufig lesen, ganz allgemein lesen können. Und die anderen sagen, das heißt, jeder sollte es lesen und dann laufen. Also man sollte diese Botschaft sehen, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und das muss jetzt hinausgetragen werden. Das ist, so geht man in schwierigen Umständen mit den schwierigen Situationen in unserem Leben um. Das verkündigen wir den Leuten. Und der Apostel Paulus hat es dreimal im Neuen Testament bewiesen, dass er gelesen hat und gelaufen ist. Ja, der hat das den Hebräern mitgeteilt, den Galatern mitgeteilt und den Römern mitgeteilt. Er hat es gelesen und ist gelaufen. Der Luther, da hat sich dieses Wort verbreitet, eben, dass der Gerechte aber durch Glauben leben sollte. Er hat auch gelesen und ist gelaufen. Also beides macht irgendwie Sinn. Dann kommen die Verse, wir haben es viel zu spät, irgendwie habe ich mich hier, wie immer mal, irgendwie hat mich so immer einer angesprochen und meinte, hast du aber heute gut geschafft, so ist ja nicht so dein Ding so mit den Zeiten. So. Nein, so hat er es nicht gesagt. Also. Viel lieber gesagt, ja. Aber es ist tatsächlich so. Ich kenne und tue Buße. Ja, Vers 3, Gottes Antwort hat einen doppelten Boden. Das ist das, was ich soeben sagte. Es gibt eben Dinge, die haben sich direkt erfüllt, aber es gibt eben auch Dinge, und hier ist ein Hinweis, denn das Gesicht geht noch auf eine bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht, wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Also der Habakuk sieht jetzt eine Vision, und diese Vision, die er sieht, das ist ja nicht nur der Gerechte wird durch Glauben leben, sondern er sieht diese Vision, dass auch der Chaldäer am Ende gerichtet würde. Und das geht letztendlich auf die bestimmte Zeit. Da gab es bestimmt in der Geschichte schon Erfüllungen von, aber letztendlich geht es auf die bestimmte Zeit in der Endzeit, wenn das Gericht, das allgemeine Gericht stattfinden. Warum glaube ich das? Weil es im Hebräerbrief so steht. Da wird nämlich genau dieser Vers erwähnt, da heißt es zu den Hebräern, denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, und wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Der Kommende wird kommen. Das ist genau dieser Vers, so harre darauf, denn kommen wird es. Da steht noch, wird es, ganz allgemein, und im Hebräerbrief wird spezifiziert, der Kommende wird kommen. Also das ist klar ein Hinweis auf den Herrn Jesus, auf die bestimmte Zeit in der Zukunft. Dann kommt eben, der Gerechte aber wird aus seinem Glauben leben. Und davor steht, siehe, aufgeblasen und nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Das ist der Chaldäer, das sind die Ungläubigen, das ist diese Aufgeblasenheit, dieser Stolz, dieser Hochmut, der damit verbunden war. Das ist die eine Seite, und während der Hochmut auf der einen Seite ist, der Stolz auf der anderen Seite ist, gibt es den Gerechten, der durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen, sein kindliches Vertrauen auf Gott lebt. Und das hier ist, da möchte ich jetzt doch nochmal eben darauf hinweisen, in Römer Kapitel 1, Vers 17 haben wir, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Ja, das ist der Römerbrief, die Frage wird da behandelt, da wird der Vers erwähnt, ja, da wird das erwähnt, das ist nicht der Vers jetzt hier, ja, sondern das ist nur meine Frage des Römerbriefes ist, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und deswegen heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und im Galaterbrief, da geht es um den Gegensatz von Glaube und Gesetz. Und da heißt es, aber wird durch seinen Glauben leben. Und in Hebräer, da geht es um das Leben der Gläubigen. Wie können wir als Christen gerecht leben? Da geht es um das Leben. Ja, also es wird dreimal erwähnt, dieser Satz besteht auch nur aus drei Wörtern. Und immer wird ein anderer Bereich betont. Hier auf diese Folie gehe ich nicht groß ein, da haben wir letztendlich Verse 5 bis zum Ende, wo dann das Spottlied der Nationen angestimmt wird. Das sehen wir daran, dass es ein Lied mit Strophen ist, an dem wehe dem, der anhäuft, was nicht sein ist. Weil das haben wir jetzt auch. Das sind im Grunde die ähnlichen Dinge, die wir soeben bei Nahum gefunden haben. Was war die Ursache für das Gericht? Das finden wir jetzt hier im Prinzip wieder. Wehe dem, der anhäuft, was nicht sein ist. Wehe dem, der bösen Gewinn macht. Wehe dem, der Städte mit Blut baut. Wehe dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt, um die Blöße anzuschauen. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf und so weiter. Da geht es um den Götzendienst. Also das ist das zweite Kapitel, das ist die Vision, die Habakuk jetzt gelesen hat, bekommen hat als Vision, und was für ihn eine große Ermutigung sein musste, weil er gesehen hat, das Volk der Chaldäer ist zwar ein ungerechtes Volk, aber, und auch ungerechter als das Volk Israel, aber Habakuk, irre dich nicht, wundere dich nicht, das Volk hat keinen Bestand. Israel wird bestehen, aber nicht das Land der Chaldäer oder das Volk der Chaldäer. Das ist der Punkt, den der Habakuk jetzt an der Stelle lernen muss. Er musste auch lernen, wie wir das so eben gesagt haben, die Geschichte vom Ende her zu sehen. Er musste sehen, wo endet denn der Chaldäer? Er durfte nicht nur sehen, dass Gott das jetzt zur Züchtigung bestellt hat, sondern er musste aufs Ende sehen, wenn der Chaldäer dann gerichtet wurde. Und dann kommt eben das Kapitel 3, wo der Habakuk zu einem frohlockenden Propheten wird, wo er jetzt ein Lied singt in bewegten Rhythmen. Manche sagen auch, dass es ein Klagelied ist, dieses Shigionot. Also das kann beides bedeuten. Es kann auch sein, dass es ein Klagelied in bewegten Rhythmen ist. Aber er ist bewegt, das möchte ich damit sagen. Ja, er ist immer noch aufgewühlt über das, was er gerade gesehen hat, das Gericht über die Chaldäer. Und er fasst aber daraus Mut und sagt dann auch, Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Also im ersten Kapitel haben wir noch gelesen, du hörst nicht, du schweigst. Und jetzt heißt es, ich habe deine Kunde vernommen. Er hat gehört. Gott hatte ihm geantwortet. Ich fürchtete mich, steht hier. Er hat nicht einfach Angst vor Gott, sondern es wurde Gottesfurcht in ihn bezeugt. Das kommt dadurch zum Ausdruck. Furcht hätte ihn dazu veranlasst, kein Lied zu singen. Aber Gottesfurcht hat ihn dazu geführt, ein Lied für den Herrn anzustimmen. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles stellt. Eine sehr schöne Definition für Gottesfurcht. Und dann haben wir, Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre mache es kund. Ja, da kann man drüber nachdenken, der Anfang der Jahre, das ist möglicherweise der Auszug aus Ägypten gewesen, und das Ende der Jahre, das mag die Vollendung des Zeitalters sein, diese bestimmte Zeit, dieses Gesicht geht auf die bestimmte Zeit, das wird die Endzeit dann sein. Und inmitten der Jahre, das ist der Bereich, wo der Habakuk sich jetzt hier aufhielt. Und er hat dieses Gebet, belebe mich. Und das kann nur der Geist Gottes in uns bewirken. In Epheser heißt es, wache auf, der du schläfst. Und dann heißt es kurz danach, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Im Korintherbrief heißt es, der Geist macht lebendig. Also der Geist ist dafür, der Leben geben kann, der uns bewegen kann. Ja, wir müssen danach ausschauen, dass wir wieder erfüllt werden von dem Heiligen Geist. Und erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist bedeutet, erfüllt zu sein mit der Person des Herrn Jesus, weil der Heilige Geist immer dieses eine Ziel hat, uns den Herrn Jesus vor die Blicke zu stellen, den Herrn Jesus zu verherrlichen. So heißt es in Johannes 16. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, so dass wir erfüllt werden und noch besser voll werden mit Heiligen Geist. Das ist Belebung im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen die Verse 13 bis 15, und da haben wir eine Beschreibung, und das ist natürlich jetzt gut, wenn ihr diese Verse mal im Vorfeld gelesen habt. Die sind nämlich gar nicht so ganz einfach, aber deswegen habe ich euch da Überschriften drüber gemacht. Das ist einmal die Wüstenwanderung, erinnert der Prophet sich daran, dann an die gewaltige Umwälzung auf dieser Erde. Das könnte die Flut gewesen sein, aber auch die Tage Peleks, wo die Erde verteilt worden sind, oder einfach der Bereich, wo die Nationen im Land Kanaan ausgetrieben worden sind. Da sind sich die Ausleger nicht so sicher. Dann gibt es hier das Rote Meer und den Jordan, wo drauf angespielt wird. Dann möglicherweise auch auf die Begebenheit, wo die Sonne stillstand bei Gibeon. Und dann heißt es, dass Gott auch kämpft für sein Volk. Aber das Große und Ganze ist, er erinnert jetzt an die großen Taten Gottes. Und das ist eben das, was ich soeben sagte. Wir haben nicht einfach, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, okay. Ja? Sondern da müssen wir Gott halt mal glauben. Ja? Aber Gott hat sich erwiesen in der Geschichte, dass er ein vertrauenswürdiger Gott ist. Er hat das vielfältig dem Volk Israel bewiesen, bei der Wüstenwanderung, bei dem Auszug aus Ägypten, als er gestritten hat für das Volk, als die Sonne stehen blieb am Horizont. Immer wieder hat Gott für sein Volk gestritten. Und jetzt hat Habakuk gemerkt, ach, Gott hat ja immer für sein Volk gekämpft. Und dann wird er es auch diesmal tun. Und darauf vertraue ich und deshalb glaube ich. Und deshalb, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deshalb heißt es dann am Ende auch, dass er jetzt Ruhe findet. Das heißt, ich vernahm es und zitterte, mein Leib bei der Stimme bebte, meine Ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Also der war richtig noch bewegt. Bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Woher? Wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreift. Ich werde in Ruhe sein. Jetzt war er auf einmal zur Ruhe gekommen, denn der Feigenbaum wird nicht blühen. Und kein Ertrag wird an den Reben sein. Es trügt die Frucht des Olivenbaums. Die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind in den Ställen. Alles liegt am Boden. Und was sagt dir der Prophet? Ich aber will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Aber guck, wie hast du das gemacht? Wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt auf einmal Ruhe findest? Du findest Ruhe, das liegt alles am Boden und du sagst, ich juble und ich preise dich her. Habakuk, was ist passiert? Es ist gar nichts passiert, es hat sich überhaupt nichts verändert. Im ganzen Volk war immer noch Verwüstung, war immer noch Streit, es war immer noch kein Frieden da, es war immer noch Hader da, das Gesetz war immer noch kraftlos und man verdreht es immer noch. Und der Prophet jubelt. Es hat sich nichts geändert an der Ausgangssituation. Nichts geändert. Und der Prophet jubelt. Und das ist die Botschaft für uns heute. Wenn wir das lernen, dass wir Gott vertrauen, auch wenn wir ihn nicht begreifen, dann haben wir die Botschaft von dem Propheten Habakuk verstanden. Dass wenn wir in schwierigen Umständen sind und sagen, Herr, ich begreife dich nicht, aber Herr, ich vertraue dir. Du hast immer für dein Volk eingestanden. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast alles für mich getan. Ich vertraue dir, dass du ein gutes Ende hast für mich. Das ist die Botschaft von Habakuk. Und er hat nicht, die Situation hat sich geändert, sondern indem er betete, hat er sich verändert. Und das ist das, was Gott mit deinem Leben und meinem Leben vorhat, dass sich unser Leben verändert. Dass sich vielleicht nicht die Situation in der Gemeinde verändert, nicht die Situation in deiner Ehe verändert, nicht dass die Situation in der Familie verändert, aber du veränderst dich. Du kannst diese Sachen im Vertrauen zu Gott annehmen. Das ist das Geheimnis eines Lebens mit Gott, dass wir sagen können, Herr, wir begreifen dich nicht, aber ich möchte dir gerne vertrauen. Und Paulus musste das auch lernen. Er hat dreimal zu Gott gebetet, zum Herrn gebetet, Herr, nimm mir bitte diesen Dorn fürs Fleisch weg. Nimm es bitte weg. Dreimal. Warum nicht 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal? Nach dreimal hat Gott zu ihm geredet, meine Gnade genügt dir. Er hat Gott vertraut. Er hat gesagt, Gott kann auch mit dem Dorn im Fleisch kann er mich gebrauchen. Das ist die Botschaft von Habakuk. Und wenn wir die lernen würden, dann hätten wir heute viel gelernt. Da hinzukommen in unserem Leben. Und da wird Gott euch jeden Einzelnen in verschiedene Übungen führen. Den einen schärfer und stärker und den anderen vielleicht, der muss nicht durch ganz so schlimme Dinge durch und trotzdem muss er es lernen. Jeder von uns, für jeden ist das diese Botschaft. Wir sollen es geläufig lesen. Jeder. Ganz allgemein gilt das. Für die, die damals gelebt haben bei Habakuk, für einen Abraham hat das Gleiche gegolten, für den jüdischen Überrest in der Zukunft wird es gelten und für uns heute wird es auch gelten. Das ist ganz allgemein, wir sollen es geläufig lesen, ganz allgemein ist diese Botschaft für uns. Das ist das Zentrum des Propheten Habakuks und wenn wir das versuchen zu lernen in unserem Leben, dann haben wir ein bisschen von Habakuk gelernt. Warum-Fragen sind erlaubt, Gottes Erziehungswege sollen wir einfach erkennen, für Belebung und Erweckung beten, so hatte Habakuk es auch getan im dritten Kapitel, und trotz widriger Umstände im Vertrauen auf Gott zu leben. Das sind die geistlichen Anwendungen, die wir auch für unser Leben mitnehmen können.